Bangaranga Fabiano, sag, was geht?
Was war das für ein schräger Einstieg, Digga?
Wie kann das sein, dass du so einen ominösen Schnurrbart hast und nicht weißt, was das ist?
Ja, Schnurrbart habe ich einfach mal stehen lassen diese Woche, weil mir aufgefallen ist, so beschissen mein Bartwuchs ja so an den Seiten ist. Also Vollbart geht einfach nicht. Ich habe ja immer so ein Kinnbart. Dann habe ich die Woche, stand ich so vor dem Spiegel, habe mich rasiert und dann ist mir aufgefallen, dass der Schnörres mittlerweile eigentlich ganz, ganz okay ist. Dann dachte ich, lässt du den einfach mal dran. So richtig schöne Oldschool-Schenkelbürste ist einfach eine gute Sache.
Safe, Bro. Also mittlerweile kannst du definitiv als Johnny Depp-Double rausgehen.
Ja.
Also, aber dass du nicht weißt, was Bangaranga ist, das macht mich ja fix und fertig, ehrlich gesagt.
Nee, ich kenne nur. Ich habe es kurz verwechselt mit Rebenga. Das ist der Typ, den Tony Montana Scarface in dem gleichnamigen Film tötet, um seinen Namen zu machen auf der Straße. Aber Bangaranga sagt mir gar nichts. Was ist das?
Okay, alles klar. Tja, ich habe jetzt gedacht, jetzt kann ich endlich mal mithalten und ich bin mit dir quasi, ich habe mit dir den gleichen Wissensstand, was Trash-TV betrifft. Aber offensichtlich habe ich einen Wissensvorsprung, offensichtlich.
Scheinbar.
Hast du nicht den ESC gesehen am Wochenende?
Um Gottes Willen, nee, ESC habe ich die letzten 2, 3 Jahre irgendwie immer verbaselt. Ich musste
Um
auch dieses Wochenende
Gottes
arbeiten.
Willen,
Und,
sagt er, der Mann, der jegliche Trash-TV-Sendung nicht ablehnt. Okay.
ich liebe eigentlich auch den ESC. Also, keine Ahnung, ich finde den richtig, richtig witzig zu gucken. Aber in der Gruppe von Leuten. Ich habe es jetzt am Wochenende gesehen, als ich auf der Arbeit war und ich war alleine und ich habe so reingesappt und allein macht es einfach keinen Spaß. Wenn da noch irgendwie ein paar Leute gewesen wären, die begeistert gewesen wären, dann hätte ich das wahrscheinlich geguckt.
Das kann ich verstehen. Ja, ich habe den, das glaube ich, das letzte Mal vor 20 Jahren oder so gesehen. Ich bin überhaupt gar kein ESC-Fan, aber war cool. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es hat mich an damals erinnert, so gerade hinterher das Mitfiebern und so, wenn es die ganzen Länderrückmeldungen und sowas gibt. Wobei es ja,
Ja,
also eine Sache sich nichts
aus.
geändert hat, dass die Nachbarländer, gerade so Griechenland und Zypern, sich so die Punkte zuschieben, ne? Also.
Ja, und aus deutscher Sicht ist es halt immer eher eine etwas freudlose Veranstaltung. Also
Ja.
Deutschland schickt auch gerne Acts, wo ich nicht verstehe, warum man das macht. Ich weiß noch nicht mal, wer diesmal angetreten ist, ehrlich gesagt. Deswegen kann ich da gar nichts sagen, aber es war oft so in der Auswahl, dass ich dachte so, warum macht ihr das? Also entweder hat man so versucht, Vorjahressieger zu kopieren, das war mit Cascada, das ist so eine Dance-Techno-Dame. Der Track, der war irgendwie sehr, sehr angelehnt an den Vorjahressieger und das ist dann irgendwie auch lame, wenn du offenkundig versuchst, so zu klonen, was im Vorjahr erfolgreich war. Irgendwie, keine Ahnung, mir fehlt da so mir fehlt da so die Identität bei den deutschen Werken teilweise so. Also der Mut auch, ganz ehrlich, weißt
Ja.
du? Abgesehen davon, dass natürlich dieses Punkte hin und her Geschachere, da kommt Deutschland eh meistens nicht so gut bei rum, deswegen ist das auch eigentlich witzlos.
Ja. Also die deutsche Teilnehmerin war mal Nachbarin eines früheren Arbeitskollegen von mir tatsächlich. Der Name wird ihr auch was sagen, Sarah Engels.
Ah ja, seinerzeit, glaube ich, bei DSDS Traumpaar mit Pietro Lombardi. Ich glaube, er hat gewonnen, sie ist unterwegs irgendwo ausgeschieden und die waren dann auch verheiratet und haben auch ein Kind, meine ich.
Genau.
Also, ja.
Hauptsache,
Ja.
wie heißt er nochmal? Laszlo geht's gut, nicht
Alessio,
Laszlo.
Hauptsache
Alessio
Alessio
geht's
geht's
gut,
gut,
ja.
genau, ja.
Nicht Laszlo. Alessio geht's gut, ja. Ja. Nee, die hat das auch gut gemacht, auf jeden Fall. War also voll die solide Performance, aber es sind alles mega gute Performance gewesen. Nur, ich glaube, das ist ein guter Radiohit gewesen, aber ich finde, für ein ESC muss es ein bisschen wild sein, muss ein bisschen verrückt sein, definitiv bunt und schräg sein und es sollte einen Ohrwurmcharakter haben. Es gibt so ein paar Leute, die das
Safe,
meiner
ja.
Meinung nach künstlich probiert haben. Zum Beispiel der englische Teilnehmer, der hat so komplett einen auf, keine Ahnung, Gaming 80er Jahre Welt gemacht. Also optisch, oder nicht Gaming, mehr so ein Analog-Arcade-Welt, so hat er aufgebaut, weißt du? Mega Performance, mega Show, was da technisch und videokameratechnisch im Hintergrund lief, war absurd genial. Aber der Hit, also der Song, den der gewählt hat, der hat sich so an der deutschen Welle orientiert. Und der hieß irgendwie auch 1, 2, 3, aber der hatte halt einfach keinen Ohrwurm-Charakter, weißt du? Und das
Ja,
fehlt dann
du musst
einfach.
da was Besonderes machen. Du musst was Besonderes machen. Meiner Meinung nach wäre es eigentlich auch angezeigt, dass man sagt, okay, die Beiträge müssen in Landessprache gehalten sein. Ich finde das irgendwie
Safe.
geiler. Also das ist irgendwie so seelenlos. Ich finde es auch irgendwie, weißt du, wenn dann da eine albanische, ich sag jetzt, ich hau jetzt einfach mal irgendwas raus, ein albanischer Teilnehmer eine englische Ballade singt, dann denke ich mir so, warum so? Warum vertretet ihr nicht einfach so? Warum zeigt ihr nicht, dass eure Sprache melodiös und geil ist. Weißt du, warum müssen dann von, weiß ich nicht, 86 Teilnehmer 80 Englisch singen? Das ist doch scheiße. Also
Ja,
für mich
genau.
persönlich.
Also beim albanischen Beitrag muss man sagen, der hat komplett auf Albanisch gesungen und das Lied hieß irgendwie Mama und das war so super düster. Der sah so ein bisschen aus wie Apache, nur irgendwie albanisch. Und also das war eine coole Performance, aber ein bisschen zu deep, finde ich. Aber welcher Beitrag definitiv in die Richtung ging, den du jetzt hier so geschildert hast, war von Poland Pray. Also ganz ehrlich, die Frau hat eine unfassbar gute Stimme, aber sie klingt halt einfach amerikanisch, ne? Wenn das jetzt irgendwie ein R&B-Song wäre, hätten das irgendwie alle gefeiert. So, weißt du, das ist irgendwie mega Song, tolle Stimme und alles gewesen, aber halt komplett auf Englisch und das ist halt so, ich weiß nicht, das ist nichts, woran ich denken muss, wenn ich an Polen denke, so, ne?
Ja, ich meine, bei einem ESC auch vor ein paar Jahren, die Skandinavier, die räumen ja immer ab und da waren die Schweden irgendwie so ein paar Jahre lang so stark und dann gab es so ein schwedisches Producer-Team, die haben dann, glaube ich, bei einem ESC für 5 oder 6 Leute letzten Endes den Beitrag produced. Und dann denke ich mir so, ja, dann klingt das halt auch alles wie eine gleiche Konserve, weißt du, wenn alle auf den gleichen Produzenten setzen, so, wie du schon sagst, es muss sich abheben, es muss besonders sein, es muss Ohrwurmcharakter haben.
Ja.
Aber du hast mit deinem Einstieg, du ahnst gar nicht, wie gut du quasi auf den Fall eingeleitet hast, ohne es zu wollen.
Vielleicht noch ein bisschen mehr. Warte, warte, warte. Siegerin jedenfalls ist Dara aus Bulgarien. Vielleicht ist das so ein
Da.
Hinweis. Spielt Bulgarien eine Rolle heute?
Nee, tatsächlich nicht, aber
Schade.
die Dame, die im Mittelpunkt steht, ist halb Schwedin. Also Schweden hatten wir jetzt als dominantes Land mal eine Zeit lang beim ESC. Und ja, du hast gesagt, es muss etwas Besonderes haben, Ohrwurmcharakter. Und Ohrwurmcharakter beschreibt ja quasi etwas, das im Gedächtnis bleibt, das irgendwie hängen bleibt, das sich abhebt. Und ich finde, das tut dieser Fall hier ganz, ganz besonders. Also ich bin richtig gespannt, was wir da diskutieren werden. Und ich bin richtig gespannt, was da die Leute zu Hause vor allem dann im Anschluss diskutieren werden.
Okay, also bevor es aus Podcast-Perspektive gleich Bangaranga heißt, möchte ich noch kurz loswerden, dass das auch mein Favorit war, weil der es geschafft hat, schräg zu sein und die Performance der Tänzer und also Tänzerinnen und Tänzer der Hammer war. Die haben irgendwie wie so Zombies getanzt und das war also wirklich mega gut gemacht. Ansonsten Sieger des Herzens ist definitiv Sal da Vinci mit Per Sempre Si. Ein Italo-Pop-Beitrag, der leider nicht gewonnen hat. Aber es war mein Wunschkandidat. So, und jetzt schließe ich das Thema ESC. Bis zum nächsten Mal.
Ja, ich muss da mal reinhören. Ich habe einen Bekannten, Grüße gehen raus an König, der schreibt für diverse Zeitungen immer die ESC-Kolumne und Rubrik und der beschreibt einfach diese, ja, die Teilnehmer und deren Beiträge immer so wunderbar herrlich satirisch, dass ich das einfach immer hardcore feiere. Und dieses Jahr habe ich noch nicht mal das geschafft zu lesen. Ich muss das alles nachholen.
Oh, da bin ich ja wirklich gespannt. Schick mal gerne, wenn es da irgendwas zu lesen gibt. Denn, also ich glaube, einige Beiträge hatten auf jeden Fall Satirepotenzial. Nichtsdestotrotz, Hut ab und Respekt vor all den Performances, weil es ist schon krass, ne? Also echt viele Menschen gucken dazu und so.
Ja,
Und
das ist
da
eine
gab es
absolut.
keine Patzer und nichts. Das war alles also wirklich hochgradig professionell performt. Einfach top.
Es ist eine Megashow, auf jeden Fall. Es ist eine absolute Megashow.
Ja.
Ja, der heutige Fall führt uns nach Schottland in den Dezember 2005, Anfang Dezember 2005, da wird die Leiche der 30-jährigen Annie Börjesson an einem schottischen Strand gefunden. An der Stelle, wo diese Leiche gefunden wurde, da erinnert heute noch so eine Art kleines Denkmal an diesen Leichenfund. Und auf der Plakette steht: Annie Börjesson, tot aufgefunden am 4.12.2005. Ihre Familie hat nie erfahren, warum. Eine Schande für den Ruf Schottlands als gerechtes Land. Also alleine an dieser Denkmalinschrift kann man ableiten, denke ich, dass wir hier über einen Fall sprechen werden, der sehr, sehr kontrovers ist und der einiges an Diskussionspotenzial zu bieten hat.
Gespannt.
Wie gesagt, ich bin gespannt, was dann auch später so die Insta-Community zu sagen hat. Dem Post zur letzten Folge, da war die Diskussion ja sehr, sehr lebhaft. Behaltet das gerne bei. Heute sind wir endlich auf 7000 Follower geklettert. Das ist irgendwie ein geiler Meilenstein. Es fühlt sich richtig gut an. das fühlt sich so an, als ob man so den nächsten Schritt gemacht hat, auch wenn es irgendwie nur, weiß ich nicht, 100 Leute mehr sind als beim letzten Mal, wo ich noch gebettelt habe, dass ihr doch bitte folgen sollt. Aber ey, 100 Leute haben auf mein Betteln reagiert. So, ist okay.
Ja, mega. Als ich geschaut habe, waren es nur 6.999. Das war wahrscheinlich wieder irgendwie so ein Bot oder so, was auch immer. Aber 7.000 haben wir geknackt. Mega. Und ich würde sagen, die nächsten 1.000 versuchen wir mal ohne zu betteln. Vielleicht klappt es auch so. Ja. An für sich, genau, was ich noch sagen wollte, mega geile Folge. Steffen, danke schön für die coole Vertretung. Hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, euch beiden zuzuhören. Ich habe leider schon wieder bedingt durch mein Kurzzeitgedächtnis alles vergessen, was ich noch sagen wollte. Denn zwischendurch gab es immer wieder irgendwelche Punkte, wo ich irgendwas dazu sagen wollte oder was ich jetzt eigentlich aufgreifen wollte. Das Einzige, was hängen geblieben ist, ist der Wunschfilm am Freitag. Und den habe ich natürlich auch sehr geliebt.
Das war großartig.
Es war ein absolutes Highlight. Ich finde, ganz ehrlich, zur Medienerziehung, ja, ich glaube, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster. Es wäre eigentlich ganz cool, wenn wir so einen Digital Detox Day in Deutschland hätten, wo es quasi nur den Wunschfilm am Freitag gäbe. Ich glaube, das wäre ein sehr witziges mediensoziologisches Experiment. So.
Ein sehr witziges Experiment auf jeden Fall. Ja, die nächsten 1.000 Follower versuchen wir ohne Battlen meinerseits. Da hat auch, weiß ich nicht, das ist auch einfach unnötig, aber es ist irgendwie, es ist schön, diesen Step auf 7.000 geschafft zu haben. Ich habe die Tage so einen Deutsch-Rap-Song gehört, den ich irgendwie ganz vergessen hatte, so auch so ein undergroundiges Ding. Und da gab es so eine Textzeile, die hat mich irgendwie an unseren Podcast erinnert. Bleibe nur ein Taugenichts mit Wow-Effekt für Kenner. Und ich dachte, das passt irgendwie, das beschreibt unseren Podcast sehr gut. So unter dem Radar fliegend und nur geschätzt werden von so den Leuten, die, also von richtigen, wie soll ich sagen,
Kennern.
Gourmets.
Ja, Gourmets auf jeden Fall. Ja, liebe Gourmets da draußen, ne? Dann bettel ich mal, bitte, 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 sorg mal dafür, dass wir 8.000 im Juli haben.
So, zurück endlich zu diesem Fall. Wie gesagt, am 4.12.2005 wird die Leiche der 30-jährigen Schwedin Annie Börjesson an einem schottischen Strand gefunden. Relativ direkt, eigentlich ohne große Ermittlungsarbeit, geht eine Mitteilung der Polizei an ihre Familie: Suizid. Also die haben gar nicht großartig ermittelt, die sind sich sicher, die ist ins Meer gegangen und dort ertrunken aus freien Stücken. Mhm. Allerdings, ja, habe ich das ja schon so ein bisschen eingeleitet und angeteasert und diese Inschrift auf der Plakette hat es so ein bisschen auch angedeutet. Es gibt so ein paar Probleme mit dieser offiziellen These und es gibt eine Verschwörungstheorie, die ich sehr, sehr spannend finde. Aber eins nach dem anderen. Es ist der 4.12.2005. Ein Spaziergänger findet am Strand eine Leiche. Die ist offensichtlich angespült worden. Also die ist voller Seetang, voller Sand. Die ist nass. Die liegt so an dieser Übergangszone zwischen Wasser und trockenem Strand. Also da, wo die Wellenausläufer quasi so hinspülen. Mhm. Etwas weiter entfernt wird Kleidung von ihr gefunden, eine Jacke und eine Tasche. Die Polizei verneint direkt irgendwelche Fremdeinwirkungen, also noch während man die Leiche am Strand in Augenschein nimmt. Da wird gar nicht großartig der Theorie schon Raum gegeben, dass das was anderes sein könnte als ein Suizid. Noch vor der Obduktion ist eigentlich die Meinung schon klar, dass es ein Selbstmord sein muss. Daher finden keine Befragungen statt von irgendwelchen Anwohnern an diesem Strandabschnitt. Man sucht nicht nach irgendwelchen Spaziergängern oder so, Leuten, die irgendwas gesehen haben könnten. Und noch schlimmer, es findet keine Sicherung forensischer Spuren statt. Also es werden keine Abstriche an der Leiche gemacht, es werden keine Faserspuren entnommen, nichts, auch keine Wasserproben, gar nichts, weil man einfach von vornherein diese Suizidtheorie verfolgt.
Mhm, okay.
Es gibt auch keine Suche nach fehlenden Gegenständen, denn der Toten fehlt ein Gegenstand, der für sie sehr, sehr wichtig war, so ein Philofax. Das ist so für die Leute, die das nicht, damit nichts anfangen können, es ist so ein Ordner, so eine Mischung aus Ordner und Kalender. In so einer DIN A3, DIN A4 Heftform kann man so in der Tasche tragen, hat meistens so ein Lederriemen zum Zumachen, Ledereinband, drin sind so Kalenderblätter, aber auch Notizblätter. Und dieses Philofax war für Annie Börjesson super, super wichtig. Die hat das immer mitgenommen und laut Freunden sehr, sehr ausgiebig genutzt. Die hat da Zitate reingeschrieben, die ihr gefallen haben, irgendwelche kuriosen Wörter, die sie aufgeschnappt hat, Kontaktdaten von allen Leuten, die sie kannte, aber hat darin auch immer Bargeldreserven aufbewahrt. Also das war quasi für sie so eine Mischung aus Geldbeutel und so Tagebuch.
Mhm.
Ja. und eben Medium zur Kontaktpflege, also alle Kontakte abspeichern, die man so hat.
All das, was man heute mit dem Handy macht.
Genau, 2004 eben noch nicht. Da war das noch nicht so ausgereift, diese Technologie.
4 oder 5?
4.
4, okay.
5, sorry. Okay. Ich glaube, 2005 hatte ich mein erstes, nee, 2004 hatte ich, glaube ich, das erste internetfähige Handy. Das war so ein Nokia-Klumpen, den man so aufschieben konnte. Und da konnte man ins Internet mit, aber das war sündhaft teuer. Also das hat man natürlich nicht gemacht. Das war rein theoretisch möglich.
Ich hatte auch mal so eins, N97 Mini, mega cooles Handy. Das war so zum seitlich aufschieben und dann mit einer Tastatur, ähnlich wie so ein BlackBerry. Aber trotzdem total nervig, Nachrichten damit zu schreiben oder irgendwas einzutippen. Alles viel zu klein und so, weißt du?
2005, da hatte ich dieses abgefahrene Panasonic-Handy. Aber ja,
ich erinnere mich.
Das Panasonic, mein Handy ist hergestellt, ist auch vollkommen crazy.
Ja, mein erstes war von Bosch, ne?
Ja, meins war Siemens auch. Ja.
Okay, ist ja heute das Gleiche.
Ja. Wer ist Annie Börjesson? Sie ist 2004 nach Edinburgh ausgewandert, also nach Schottland. Einfach aus purer Liebe zum Land. Die hat sich immer schon so hingezogen gefühlt. Sie ist 1,72, sehr sportlich, fast schon athletisch, hat geturnt, schwimmt sehr, sehr gerne. Hat sich auch direkt so eine Jahreskarte fürs Schwimmbad in Edinburgh geholt. Ist halb Ungarin, halb Schwedin, daher sehr, sehr sprachgewandt, spricht neben Schwedisch und Ungarisch, Finnisch, Französisch und Englisch, also fünfsprachig.
Also sowas würde ich auch gern können, das wäre cool.
Ja, auf jeden Fall. Eine 1,72 große, blonde, blauäugige Halbschwedin, also so Klischee, so ein bisschen mit so hüftlangen, blonden Haaren, also wirklich bis zum Hintern fast.
Okay.
Das ist so ein bisschen ihr Markenzeichen, da ist sie auch super stolz drauf. Allerdings hat sie sich diese Auswanderung, dieses Umziehen so ein bisschen leichter vorgestellt, als es letzten Endes war. Ihr Traum war so, in der Hotellerie irgendwie zu arbeiten, also irgendwo im Hotelbereich, was immer auch sich anbietet. Sie hat da keinen so festen Fahrplan, tut sich aber sehr, sehr schwer mit der Jobsuche und ist deswegen auch so ein bisschen gefrustet von ihrer Schottland-Experience. Also auf der einen Seite liebt sie das Land, findet aufgrund ihrer offenen Art auch schnell Anschluss und lernt Leute kennen, da hat sie gar keine Probleme mit. Aber so das Einleben, das Jobsuchen läuft noch nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat.
Mhm.
Beim Auffinden trägt sie Blue Jeans, ein rotes T-Shirt und Schuhe. Ihre Winterjacke und ihre Tasche werden gesondert gefunden. Also die sind an einer anderen Stelle angeschwemmt worden, aber so ziemlich in der Nähe von ihr. Wie gesagt, die Polizei geht direkt von Suizid aus, aber ein Pathologe aus Edinburgh, der widerspricht direkt. Aus seiner Erfahrung ist das eine sehr typische, untypische Art der Suizidbegehung für Frauen. Der sagt, er hat noch nie in seiner gesamten Dienstzeit erlebt, dass eine Frau sich vorsätzlich im Meer ertränkt hat. Also er schließt natürlich nicht aus, dass das möglich sein könnte, aber er sagt, er hat es noch nie erlebt und er kennt das eigentlich eher, dass Menschen, die das tun, die ins Meer gehen, Schuhe und Strümpfe ausziehen, warum auch immer, wie so ein Ritual. Also, dass die dann Schuhe und Strümpfe noch tragen, ist beim Auffinden solcher Leute, die sich auf diese Art und Weise suizidiert haben, sehr, sehr ungewöhnlich.
Okay.
Also das ist schon mal so der erste Hinweis darauf, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmen könnte. Zudem ist das Meer an dieser Stelle, wo sie sich umgebracht haben soll, eher flach. Also eigentlich nicht unbedingt geeignet dafür, reinzugehen und zu ertrinken. Man hätte sehr, sehr weit reingehen müssen, mehrere hundert Meter, um nicht mehr stehen zu können. Also an eine Stelle zu kommen, wo man dann wirklich sich sinken lassen kann. Und dann ist die Frage, würde man das auf sich nehmen? Würde man da nicht irgendwie eine andere Art und Weise suchen, das zu tun? Außerdem stellen Leute die Frage, ist es nicht komisch, dass ihre Jacke und ihre Tasche genauso dort angeschwemmt werden, wo auch die Leiche angeschwemmt wird? Also die Leiche, die ja viel, viel schwerer ist als eine Jacke oder eine Tasche, müssten die nicht irgendwie anders angeschwemmt werden von der Strömung? Das allerdings kann später eine BBC-Dokumentation widerlegen. Da wird das nachgestellt, da wird so ein Dummy an den Strand angeschwemmt, eine Tasche und eine Jacke, und tatsächlich landen die Kleidungsstücke ganz in der Nähe des Dummies. Also das scheint tatsächlich durch die Meeresströmung gegeben zu sein.
Okay.
Man versucht jetzt also ihren letzten Weg so ein bisschen zu rekonstruieren, um zu herauszufinden, wie es dazu gekommen ist, dass sie sich umgebracht hat. Und man überlegt, was man über ihre letzten Tage weiß. Man weiß, dass sie am 3.12. per Zug nach Glasgow gefahren ist, von Edinburgh aus. Warum, weiß erstmal niemand. Also sie hat niemandem Bescheid gesagt. Sie hat auch keinen Grund für diese Fahrt angegeben. Es gibt dann immer wieder Sichtungen per Überwachungskameras, aber immer wieder auch Perioden, wo man eben nicht weiß, was sie gemacht hat. Also ob sie im Zug alleine war, wie sie gereist ist, ob sie da jemanden kennengelernt hat oder so, kann man nicht sagen. Es gibt Aufnahmen vom Flughafen in Glasgow, nein, vom Bahnhof in Glasgow, zuerst später auch vom Flughafen, aber erstmal vom Bahnhof. Da versucht sie Geld abzuheben von ihrem Konto. Einmal 100 Pfund, das wird verweigert, weil sie keine 100 Pfund auf ihrem Konto hat. Dann versucht sie es nochmal mit 50 Pfund, auch die können nicht ausgezahlt werden, auch da mangelnde Deckung. Und dann versucht sie kein weiteres Mal. Also sie versucht jetzt nicht irgendwie 30, 20, 10. Sie gibt sich dann damit zufrieden, dass sie auch diese 50 nicht bekommt. Sie hatte also offensichtlich keinen Überblick über ihre Finanzen, ihr Konto und Stand. Hat einfach mal zweimal ins Blaue versucht. Unternimmt dann keine weiteren Versuche mehr und verschwindet erstmal aus dem Kamerabereich am Bahnhof in Glasgow.
Okay.
Sie taucht dann erst wieder am Flughafen auf. Dazwischen liegt so eine Stunde Fahrt ungefähr. Was da passiert ist, weiß man nicht. Auch diese Zeit ist wieder im Dunkeln. Auch da wieder die Frage, ist sie alleine gefahren oder nicht? Und die Frage ist auch, warum ist sie am Flughafen angekommen? Wie gesagt, sie hat keinem irgendwas gesagt. Man vermutet, dass sie den Flug 18:30 nach Göteborg nehmen wollte, weil sie für den 5.12., also zwei Tage später, einen Friseurtermin in Göteborg hatte und auch ihren Reisepass dabei hatte. Wahrscheinlich wollte sie den Flug bar bezahlen, denn sie hatte ja eigentlich immer Geld in ihrem Filofax, das verschwunden ist.
Ja.
Klar, ne? Also man nimmt an, dass sie den bar bezahlen wollte, dass sie ungefähr so viel Geld dabei hatte, dass sie weiß, okay, einen Flug nach Schweden kann ich mir damit leisten, dass sie am Bahnhof einfach nur Geld abheben wollte für was zu essen, was zu trinken oder so und das einfach nicht geklappt hat.
Ja,
das kann
okay.
man aber jetzt, wie gesagt, das kann man nur spekulieren, ne? Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass zwei Tage später in Schweden eben dieser Friseurtermin ausgemacht wurde.
Also ich finde eben auch, dass es nur spekulativ sein kann, weil wenn sie 100 Pfund nicht abheben konnte und 50 Pfund nicht abheben konnte, also 100 Pfund zu der Zeit sind ja doch noch auch eine Menge Kohle. Also zumindest mal ist da locker irgendwie, weiß ich nicht, mehr als Verpflegung an einem Tag drin. Und auch ein Friseurtermin sollte da im Großen und Ganzen drin gewesen sein, je nachdem, bei was für ein Friseur die war, so, ne? Und deswegen denke ich mir, wird das vielleicht auch das Geld für Göteborg gewesen sein. Und dass man aber einen Flug so bar bezahlen kann, kenne ich jetzt so nicht.
Ja, geht teilweise. Ich weiß nicht, ob das heute noch geht, aber habe ich auch schon gemacht tatsächlich. In meiner bei meiner Afrika-Odyssee am Flughafen von Ouagadougou in Burkina Faso bei meinem ersten Versuch umzubuchen und nach Hause zu fliegen, hätte ich direkt vor Ort bar bezahlen müssen. Daran ist es dann gescheitert, weil ich 10 Euro dabei hatte statt der geforderten 800 Euro. Also eine leichte Diskrepanz, ja. Die mich dann dazu bewogen hat, wieder abzuziehen.
Ja, wo wir übrigens so lustig gerade abschweifen, ne? Also ich kann es kaum zurückhalten. Ich kann mich eigentlich gar nicht so richtig auf einen Fall konzentrieren aufgrund einer äußeren Erscheinung. Ich frage mich die ganze Zeit, was Johnny Depp jetzt bald für einen Actionfilm drehen wird, weil du so aufgepumpt bist und aussieht wie so Bodybuilding-Version von Johnny Depp. Und jetzt habe ich, pass auf, jetzt kommt's, 21 Pump Street.
Oh Gott, Alter.
Gib zu, der ist gut.
Der ist sehr gut, ja.
Irgendwer da draußen lacht jetzt hoffentlich auch. Und wenn nicht, Leute, dann
ich finde den richtig gut.
Sauer auf euch, Alter.
Nee, das Fitnessstudio meint es momentan sehr gut mit mir. Ich schaffe es manchmal zweimal täglich zu gehen aktuell und die Selbstverkümmerung aus der depressiven Phase wieder rückgängig zu machen. Und mein Ziel ist jetzt so, also richtig drin war ich ja so mit Anfang 30. Bis Anfang 30 war ich ja sehr, sehr aktiv. Dann kam diese ganze Zeit mit Scheiße hier, Scheiße da und nichts mehr. Seit einem Jahr bin ich wieder so richtig dabei und mein Ziel ist jetzt so mit 44 stärker und fitter zu sein als mit Anfang 30 und ich bin echt auf einem sehr, sehr guten Weg. Also es ist wirklich beängstigend, wie gut es im Moment läuft.
Du siehst auf jeden Fall außerordentlich fresh aus, wenn ich das mal so sagen darf.
Ich danke dir. Ja.
Das macht die Kamera aus, damit ich zuhören kann.
Mach du die Kamera.
Ich glaube ehrlich gesagt, du wirfst dich nur schon mal optischen Schale für den Live-Auftritt, den wir bald in Leipzig haben werden.
Ja, ich muss ja, also da werde ich ja, ich werde ganz klein und andächtig auf der Bühne sein, in Anbetracht, also mit dir natürlich und in Anbetracht dann auch da wieder unserer Begleitung. Ich werde einfach nur da sitzen und mit leuchtenden Augen dem Spektakel folgen.
Und ich werde, damit ich einigermaßen muskulös mithalten kann, mir so einen Muskelanzug anziehen. Voll unauffällig, dezent
Geil.
mit Leopardenmantel drüber.
Ich komme natürlich im Leopardenmantel, das ist fest gebucht.
Ich auf jeden Fall nicht, sorry. Ich liebe den Mantel zwar, den ich geschenkt bekommen habe, aber das ist mir dann doch zu heiß.
Ich liebe es wirklich sehr, sehr. Ja. Also wie gesagt, Flug nach Göteborg geplant, Fragezeichen, man weiß es nicht, aber vieles deutet darauf hin. Sie hält sich auch nur kurz auf dem Flughafen auf. Also anhand des Videos kann man das so ein bisschen errechnen. Sie verlässt den Flughafen nach circa 2 Minuten Richtung Parkplatz. Warum, was sie da macht, weiß man nicht. Sie ist Nichtraucherin, also sie ist sicherlich nicht vors Gebäude gegangen, um zu rauchen. Auf diesem Pendlerparkplatz gibt es keine Kameras. Auch da weiß man nicht, hat sie da vielleicht jemanden getroffen, wollte sie jemanden treffen. Sie kommt nach 3 Minuten wieder rein und ihrer Körpersprache und ihrem Habitus kann man entnehmen, dass sie grantig ist. Also sie ist so ein bisschen angefressen, wirkt irgendwie aufgekratzt. Hat sie sich gestritten, wurde sie versetzt, man weiß es nicht. Nach insgesamt 6 Minuten verlässt sie den Flughafen, also kauft kein Ticket, fliegt nicht nach Göteborg, sondern verlässt den Flughafen und verschwindet. Am nächsten Tag wird sie tot aufgefunden. Es gibt eine mögliche Sichtung eben von einer Überwachungskamera, die sie so eine Strandpromenade entlang laufen sieht. Das wäre der richtige Weg zu diesem Strand, wo sie später gefunden wurde. Das wird von der Polizei auch als Beweis gewertet, dass sie selbstständig zum Strand gegangen ist. Allerdings halten Experten das Video für nutzlos, weil noch nicht mal genau zu erkennen ist, ob das ein Mann oder eine Frau ist, was da läuft. Man sieht einfach nur, dass die Person eine rote Jacke trägt, eine grüne Jacke und weiße Schuhe, also das, was sie anhatte. Aber man kann nichts erkennen. Also das hätte jetzt auch einfach ein Typ sein können, der die gleichen Klamotten hat. Die Polizei, die ja sowieso schon die ganze Zeit voreilige Schlüsse zieht und von Suizid direkt spricht, sagt, das ist sie ist da zum Strand gelaufen, das ist unser Beweis.
Okay, These meinerseits, sie wollte deswegen nicht nach Göteborg fliegen, weil sie diese 100 Pfund nicht abheben konnte und insofern die gesamte Reise halt hinfällig gewesen wäre. Und wahrscheinlich hat sie noch mit sich gehadert, ob sie es wohl vor Ort nochmal probieren kann. Vielleicht hat sie mit einem Geldeingang gerechnet oder so, war sich aber nicht sicher, ob das gehen wird und ist dann sozusagen, ja, grantig, wie du gesagt hast, ja, eben zurückgekehrt, weil sie gemerkt hat, okay, Mist, also läuft hier gerade ziemlich doof, ich kann nicht mal meinen Friseurtermin wahrnehmen. Und das könnte vielleicht der Grund gewesen sein.
Das ist durchaus bisher eine sehr, sehr schlüssige Theorie. Ja,
Ja.
absolut. Am Nachmittag soll angeblich eine Person gesichtet worden sein, die am Strand stand und so aufs Meer gestarrt hat. Auch das laut Polizei eindeutig Annie, die sich auf ihren Selbstmord vorbereitet hat. Zeugen können, also diese Zeugen, die diese Person da gesehen haben, können sie allerdings nicht identifizieren anhand von Fotos. Also kann auch irgendeine andere Person gewesen sein, die da aufs Wasser gestarrt hat. Kommt ja auch schon mal vor.
Klar.
Es gibt dann doch eine Autopsie, und zwar erstmal eine in Schottland und später dann nochmal eine in Schweden, als die Leiche dann nach Schweden überführt wird. Und in der schottischen Autopsie werden Prellungen und Schürfungen festgestellt. Die führt man darauf zurück, dass die Leiche ja im Wasser getrieben ist und da vielleicht gegen irgendwas gegengetrieben ist, gegen irgendwas geprallt ist, vielleicht Steine, irgendwas, was im Wasser getrieben ist, Treibgut, keine Ahnung. Es gibt eine Delle am Kopf, an der Schläfe, auf die nicht eingegangen wird. Es gibt quadratische Druckstellen an den Armen, auf die wird auch nicht eingegangen, die werden auch nicht erklärt. In Schweden erfolgt dann eine neue Autopsie und die findet einiges, was die Schotten gar nicht gefunden oder zumindest nicht erwähnt haben. Es gibt Blutergüsse an Arm, Kopf und Gesicht. Der komplette Oberkörper ist voller Hämatome. Das sieht aus, als ob sie massiv verprügelt worden ist. Und auch so festgehalten, also so Male an den Oberarmen und man findet Fingerabdrücke und Würgemale am Hals, die in dem schottischen Bericht auch nicht erwähnt worden sind. Und das kann alles ja nicht postmortal entstanden sein. Hämatome können ja nur entstehen, wenn eine Person noch lebt, wenn Blutfluss vorhanden ist.
Ja.
Man kann also jetzt auch ausschließen, dass irgendwie die Sachen, keine Ahnung, beim Transport der Leiche nach Schweden entstanden sind. Also die müssen in der schottischen Autopsie schon sichtbar gewesen sein, sind aber nicht erwähnt worden. Zu dieser Delle am Kopf die im schottischen Bericht erwähnt wird. Da wird ein innerer Bluterguss gefunden, also quasi im Kopf, und auch ein äußerer an dieser Schläfenregion, der zur Kante einer Hand zu passen scheint. Also auch hier wieder so ein bisschen die Idee, sie könnte verprügelt worden sein. Also es sieht aus, als ob jemand so mit der Hand, so eine Schelle mit der Handkante ihr gegen die Schläfe gegeben hat und so fest, dass sie da eine Delle in der Kopfseite zurückbehalten hat.
Ja, oder dass sie irgendwo drauf geknallt ist.
Ja, aber wie gesagt, das passt eher zu einer Handkante von der Form her.
Hatte sie denn an der anderen Seite des Gesichtes ein Hämatom oder eine Verletzung?
Ja, sie hat quasi ein Hämatom, was sich von dieser Stirnseite, von dieser Schläfenseite, wo sie diese Delle hat,
ja,
über die Nasenwurzel bis zum Kinn auf der anderen Seite zieht. Also sie hat da schon, sie ist massiv, also offenkundig ganz schöner Gewalt ausgesetzt gewesen, in welcher Form jetzt auch immer. Und wie gesagt, ihr gesamter Oberkörper bis zur Hüfte ist halt voller Hämatome.
Ja, ich hätte jetzt mal vermutet, durch irgendeinen festen Gegenstand tatsächlich, so wie du es beschreibst.
Ist möglich tatsächlich, aber wie gesagt, einzelne Punkte passen eher zu menschlicher Gewalteinwirkung. Eben auch diese Greifspuren am Hals, die sind ja nicht erklärbar durch irgendeinen Gegenstand, der gegen sie schwimmt.
Ja. Wie sieht's da aus mit irgendwelchen größeren Fischen oder sowas? Im Wasser, ja, die irgendwie so, keine Ahnung, Orca-mäßig mit ihren Opfern noch so ein bisschen spielen?
Ja, weiß ich nicht, wie da die Meeresbevölkerung aussieht, aber aufgrund der Tatsache, dass es da eher flach ist, glaube ich, dass da größere Fische nicht so eine Rolle spielen. Und selbst wenn, also Bissspuren würde man ja unterscheiden können von Spuren menschlicher Gewalteinwirkung und so gegen sie prallen oder gegen sie schwimmen, klar, das könnte möglich sein, aber speziell diese Würgespuren, die kann ja kein Fisch verursacht haben. Das, ja, oder ein Menschenaffe, ne? Aber das ist ja, der wird nicht da im Meer rumgeschwommen sein. Wenn man dann sagt, okay, Spuren zu dieser Delle, zu diesem Hämatom, die passen zu einer Handkante, das wird ja auch nicht durch einen Fisch verursacht worden sein. Also das ist ja auch nicht möglich.
Ja, nee, das passt nicht. Ich hätte nur gedacht, so eine Flosse oder sowas, ne? Also von der Power her werden das große Fische mit Sicherheit können, aber wie du schon gesagt hast, in diesem seichten Wasser, das ergibt nicht sehr viel Sinn.
Ja, easy. Ich habe mal Bilder gesehen, wie so Orcas mit so einer Robbe gespielt haben.
Genau.
Und die quasi so aus dem Wasser sich gegenseitig zugeworfen haben, so mehr oder weniger. Also die haben Kraft ohne Ende. Ne? Also ja, die könnten natürlich auch ein Verletzungsbild anrichten, aber das wäre halt von der Darstellungsart her anders als das, was an ihr gefunden wurde.
Ja, und auch an dieser Stelle, ne? Also
genau,
sollten dort irgendwo solche Wale unterwegs sein oder was, ja, dann im tieferen Gewässer, und da war sie ja nur einfach mal nicht. Von daher kann es auch nicht so sein, dass es irgendwie woanders passiert wäre und sie wäre dann an Land gespürt worden. Also.
Ja, die Frage ist aber, ist sie überhaupt da ertrunken, wo sie ertrunken sein soll? Denn man findet in ihrem Organismus Kieselalgen. Kieselalgen, das sind so kleine einzellige Mikroben, die im Wasser vorkommen. Da gibt es tausende von Arten von. Diese spezielle Art, die in ihr gefunden wird, kommt allerdings nicht in Salzwasser vor, sondern nur in Süßwasser. Das heißt, es ist doch recht unwahrscheinlich, dass sie in Salzwasser ertrinkt und eine Süßwasserkieselalge sich in ihr breit macht. Ist sie vielleicht doch im Süßwasser ertrunken und dann da platziert worden? Andere Forscher und Experten sagen, es kann sein, dass diese Kieselalge schon länger in ihrem Organismus wohnt, dass sie die über Trinkwasser oder so aufgenommen hat. Das kann man nicht sagen. Also das ist jetzt erstmal kein Beweis dafür, dass sie ausgerechnet im Süßwasser ertrunken ist, aber man findet wiederum keine meerestypischen Salzwasserkieselalgen in ihr. Also es ist eigentlich unmöglich, dass sie im Salzwasser ertrunken ist, sonst wären da nämlich welche zu finden.
Seltsam.
Ja, also wie gesagt, diese Kieselalgen in ihr, das ist kein Beweis. In dir, in mir, im Rückenmark, wenn man das untersuchen würde, könnte man die vielleicht auch finden durchs Trinkwasser. Aber ja, also die Abwesenheit von salzwassertypischen Kieselalgen, das ist schon eine interessante Sache, denn die müssten da sein nach dem Ertrinken. Die sind eigentlich immer zu finden.
Tatsächlich sehr seltsam.
Weitere Untersuchungen lehnt die schottische Polizei ab. Die sind bei ihrer Suizidtheorie. 12 Tage nach dem Auffinden der Leiche bekommt Annies Familie dann auch schon ihre Leiche zugestellt, auch ihre persönlichen Sachen. Offiziell laufen da eigentlich noch die Ermittlungen, aber da sieht man, dass die schottischen Behörden das alles überhaupt nicht ernst nehmen und von vornherein sich auf Suizid eingeschossen haben. Die haben das einfach abgehakt, ne? Also das ist von vornherein für die einfach klar Selbstmord.
Mhm.
auch ihre Handydaten wurden einfach überhaupt nicht ausgewertet. Also man weiß nicht, mit wem war sie in Kontakt vor ihrem Tod, gab es da irgendwelche neuen Bekanntschaften, was hat sie für telefonische Aktivitäten gehabt. Laut Telefongesellschaft hatte sie in den letzten 4 Tagen vor ihrem Tod überhaupt keine telefonischen Aktivitäten. Das kann aber nicht stimmen, denn sie hat täglich mit ihrer Familie und auch mit Freunden in Schweden telefoniert. Also sind da offensichtlich seitens der Telefongesellschaft Daten entweder gelöscht worden oder verschlammt worden.
Auch sehr, sehr, sehr seltsam.
Extrem seltsam. Als allerdings dann die Familie von Annie ihre Leiche sieht, da kriegen die einen riesen Schreck. Denn ich hatte erwähnt, sie hat dieses hüftlange blonde Haar, 80 Zentimeter langes Haar, auf das sie sehr, sehr stolz ist, das quasi so ihr Markenzeichen war. Das ist weg. Sie trägt eine sehr, sehr schlecht geschnittene, sehr, sehr stumpf geschnittene Kurzhaarfrisur.
Ja, mega eigenartig. Da hätten doch die Polizisten auch eigentlich stutzig werden müssen.
Ja, zumal man einfach auch sagen kann, die hat sie nicht schon länger getragen. Auf diesen Videoaufnahmen vom Flughafen in Glasgow, vom Tag vor ihrem Auffinden, also vom Tag vor ihrem Tod, da hat sie eindeutig noch das lange blonde Haar. Aber die Polizei hat eine Lösung für dieses Problem parat. Also vor dem Tod noch langes Haar, jetzt auf einmal kurzes Haar. Ganz logisch, auf dem Weg zum Suizid, da hat sie sich die Haare höchstwahrscheinlich einfach selbst geschnitten.
Ja, sehr fragwürdig. Auf der anderen Seite muss man wiederum sagen, dass so ein radikales Haareschneiden auch immer so ein selbstzerstörerischer Akt sein kann. Und insofern ist es jetzt nicht totaler Unsinn, würde ich mal behaupten.
Ja, das hat oft sowas, man ändert oft so seine Frisur, wenn man einen neuen Lebensabschnitt beginnt, das stimmt, ne? Aber vor dem Selbstmord finde ich das eher ungewöhnlich. Schließlich lässt sich dieses Rätsel noch lösen. Jemand in der Pathologie gibt zu, dass er die Haare geschnitten hat, weil die verunreinigt waren, also voller Seetang und Muscheln und so. Aber die wurden nicht aufbewahrt, die wurden nicht untersucht, die wurden einfach weggeschmissen und entsorgt. Also man hat, wie gesagt, auch da keinerlei Spuren gesichert, wie sowieso schon die ganze Zeit nicht.
Okay. Klingt jetzt nicht nach so einer ganz guten Arbeit.
Nee, definitiv nicht. Wie gesagt, man ist von vornherein von Suizid ausgegangen. Noch etwas außer diesen langen Haaren fällt allerdings auf den Flughafenbildern auf, nämlich dass sie unter ihrer grünen Winterjacke eine rot-weiße Fleecejacke trägt, die beim Strand nicht gefunden wurde. Also die fehlt ebenso wie dieses Filofax. Und dann ist halt auch die Frage, wieso können da Sachen einfach komplett verschwinden, ne, wenn sie sich umbringt? Also wieso sind die einfach gar nicht mehr auffindbar? Vielleicht doch ein Mord? Und wenn ja, wer hätte einen Grund, sie zu ermorden? Denn wir wissen, Morde passieren meistens so im persönlichen Nahbereich. Was hätte da passieren sollen? Wer hätte da einen Grund haben können? Wo könnte man da suchen?
Ja, aber kann das mit dieser Fleecejacke nicht auch einfach sein, weil ich mir denke, hey, du hast ja gesagt, die hatten hinterher so einen Test und so und haben festgestellt, die Klamotten werden wieder angespült, ungefähr an der gleichen Stelle, wo auch der Dummy gestrandet ist. Aber dann frage ich mich doch, vielleicht kann das ja sein, dass nur diese eine Fleecejacke irgendwo hängen geblieben ist und auch das Buch ist ja jetzt auch nicht unwahrscheinlich.
Ja, aber das hätte man dann ja bei der Suche gefunden. Das Meer ist ja, wie gesagt, sehr niedrig da. Also es wäre irgendwann früher oder später angespült worden, weil letzten Endes die Strömung da so ist, so beschaffen in dieser Bucht, dass alles letzten Endes wieder zurückgespült wird. Also nichts wird ins Meer hinausgetragen. Da müsste man schon sehr, sehr weit raus für gehen. Alles, was da so in der Nähe des Strandes quasi abgetrieben wird, wird auch wieder an den Strand zurückgespült.
Ja, okay.
Es stellt sich heraus, dass kurz vor ihrem Tod ein Mann in ihr Leben getreten ist, allerdings auf relativ seltsame Art. Annie Börjesson ist ein großer Rugby-Fan, nämlich, und so war sie außer sich vor Freude, als sie den langjährigen Rugby-Star Martin Leslie kennengelernt hat. Ein 37-jähriger Neuseeländer, der allerdings für Schottland gespielt hat und auch, ich glaube, irgendwie 40 oder 50 Länderspiele für Schottland gemacht hat, also schon eine bekannte Persönlichkeit. Den hat sie im Sommer vor ihrem Tod in einer Bar in Edinburgh getroffen. Also sie ist ihm scheinbar aufgefallen und er hat dann so Wingman-mäßig seinen Kumpel Brian, der hat sich als Brian vorgestellt, zu ihr geschickt mit einem Glas Champagner. Also dieser Brian ist zu Annie hingekommen mit einem Glas Champagner, hat gesagt, hier, das ist von Martin Leslie, der steht da hinten, der lädt dich auf dieses Glas Champagner ein. Sie hat das Glas allerdings nicht genommen, nicht getrunken, weil sie so eine eiserne Regel hatte, für Frauen wahrscheinlich sehr, sehr clever. Sie hat nur Getränke getrunken in Clubs und in Bars, von denen sie gesehen hat, wie die eingeschenkt wurden.
Sehr weise Entscheidung.
Ja, definitiv. Leider wirklich eine Sache, auf die man achten muss, ne?
Ja, wirklich leider. Also wer sowas macht, irgendwie so ein Mist da reinmischt oder keine Ahnung, gibt ja auch so die abartigsten Geschichten, dass Leute dann irgendwie mit so infizierten Nadeln durch die Gegend laufen und Leute irgendwie verletzen, mutmaßlich halt irgendwie mit Krankheiten infizieren, ganz, ganz schlimm.
Ja, es gibt so abgefahrenen Kram. Und gerade als Frau, da hast du halt einfach auch mal schnell irgendwelche Tropfen, bist dann irgendwie nicht Herr deiner Sinne und wirst dann da irgendwo hingeschleppt, wo du nicht sein möchtest. Ne? Das ist ja leider traurige Realität für sehr, sehr viele Frauen.
Leider, ja.
Sie nimmt das, wie gesagt, nicht an. 3 Wochen später trifft sie dieses Gespann in einer anderen Bar in Edinburgh. Wieder erscheint Brian mit Champagner in Gläsern und auch einer geschlossenen Champagnerflasche. Und diesmal tritt auch Martin Leslie selber auf den Plan und spricht Annie an und bietet ihr selber jetzt eins dieser Gläser Champagner an. Beim ersten Mal hat er gar nicht mit ihr geredet oder ist gar nicht in Erscheinung getreten. Jetzt unterhalten die beiden sich über 3 Stunden. Er erzählt von seiner Familie, von seiner Karriere, von Verletzungen, die er hatte. Und er fordert sie immer wieder auf, doch mal ein Schluck von dem Champagner zu nehmen, den sie da bekommen hat. Aber sie lehnt das immer wieder ab. Und nach 3,5 Stunden verlässt er dann wutentbrannt die Bar. Also das Gespräch lief eigentlich sehr schön. Aber als sie dann einfach über 3 Stunden nicht diesen Champagner trinken wollte, ist er offensichtlich sehr wütend gegangen. Und das findet sie sehr, sehr komisch. Und als sie ihn später nochmal in einem Rugby-Club trifft, wirft er ihr wohl einen sehr, sehr bösen Blick zu, spricht nicht mit ihr und sie erzählt daraufhin Freunden, dass sie ihn für wahrscheinlich einen Sexualstraftäter hält und dass sie denkt, dass er versucht hat, sie da irgendwie zu betäuben und gefügig zu machen und einfach sauer war, dass sie nicht darauf reingefallen ist.
Ja, das ist natürlich auch ein Schluss, der relativ hart ist, würde ich sagen, denn, also ja, es stimmt, das ist schon komisch, dass er immer mit dieser Shampoosflasche da umherzieht und dann irgendwie versucht, dass sie was davon trinkt. Es kann ja auch einfach sein, dass ihr das nicht schmeckt, so, ne? Und das ist wirklich in der Tat seltsam. Aber darauf jetzt zu schließen, dass er ein Sexualstraftäter ist, ich weiß ja nicht, ob es da irgendwelche Verdachtsgründe für gibt, die so aus der Presse oder so, finde ich ansonsten ein bisschen gewagt tatsächlich. Das ist ein bisschen viel.
Naja, es ist zumindest auffällig, dass er wütend wird und das Gespräch beendet, als sie dann das nicht trinkt. Gut, er könnte das als Respektlosigkeit gesehen haben. Wie kann sie was ablehnen, was er ihr anbietet, so nach dem Motto. Aber das ist ja schon, also ich würde an ihrer Stelle wahrscheinlich genauso denken, wie sie es getan hat.
Ja, wer weiß. Also ich meine, es kann ja auch sein, dass sie damit recht hatte. Keine Frage. Aber es kann auch einfach sein, dass er so ein verqueres Selbstbild hatte und so ein Ego-Problem, dass er dachte so, ja, wie du gerade sagtest, ja, wie kann es sein, dass sie von mir als Rugby-Star das ablehnt und andere würden, wer weiß was, würden sich freuen, wenn sie Shampoos mit mir trinken könnten. Ja,
das kann sein, ja.
Er hat offensichtlich auch relativ plump gedacht, dass er mit so einer Flasche Shampoos dann eben eine junge Frau überzeugen kann. Ja,
das ist möglich,
ist ja auch eine recht einfache Anmache. Ja.
Ja, das ist möglich. Als die Polizei das jedenfalls nachprüfen will und Kontakt zu Martin Leslie aufnimmt, muss sie Kontakt in Neuseeland zu ihm aufnehmen, denn es stellt sich heraus, Martin Leslie war seit Jahren nicht mehr in Schottland, der kennt keine Annie Burgesson, der war das nicht, das muss jemand gewesen sein, der ihm sehr, sehr ähnlich sah.
Oh, okay, dann nehme ich alles wieder zurück, was ich gerade sagte.
Also, interessante Sache auf jeden Fall, also jemand hat da offensichtlich versucht, weil jemand wusste vielleicht, dass sie auf Rugby steht, als Rugby-Star sich an sie ranzumachen und dieser jemand sah auch offenkundig diesem Martin Leslie zumindest sehr, sehr ähnlich.
Ja. So ein Double. Ja gut, dann kann es natürlich wirklich sein, dass er da irgendwie eine komische Absicht hatte.
Wieder also, die Polizei hat wieder eine sehr, sehr einfache und kreative Erklärung dafür. Annie hat sich das alles nur eingebildet.
Mhm.
Denn die Polizei weist darauf hin, dass es so ein bisschen seltsames Verhalten von ihr gab. Es gab Probleme in der WG, eine Mitbewohnerin ist ausgezogen, weil Annie ihr zu distanzlos war. Es gab einen Ladenbesitzer, den sie interessant fand, mit dem sie so in Kontakt treten wollte und dem sie dann von seinem Laden bis nach Hause gefolgt ist, also bis zu ihm nach Hause, um ihn anzusprechen. Also so sehr distanzloses Verhalten, was umgekehrt, wenn er als Mann ihr bis nach Hause gefolgt wäre, sicherlich als bedrohliches Verhalten wahrgenommen worden wäre.
Ja.
Und ja, es gibt auch Hinweise darauf aus ihrem Freundeskreis in Schottland, dass sie vielleicht in so eine Depression verfallen ist. Ihre Freunde in Schweden allerdings verneinen das. Die haben jeden Tag Kontakt zu ihr und sagen, sie war ganz normal. Und sie hat erzählt, dass sie das Gefühl hat, einen Stalker zu haben, dass jemand irgendwie sie fühlt sich beobachtet und sie hat das Gefühl, das hat sie auch ihrer Familie gegenüber geäußert, dass ihr Telefon abgehört wird.
Ist doch jetzt eine Reihe seltsamer Stories, oder? Oder findest du nicht?
Ja, und jetzt fragst du dich sicherlich, und da kommen wir jetzt zu der anfangs angekündigten Verschwörungstheorie, jetzt fragst du dich sicher, wer sollte einer gelegenheitsjobbenden Schwedin, die in Edinburgh im Hotel arbeiten möchte, das Telefon abhören?
CIA.
Richtig.
Tatsächlich.
Möglicherweise ist die CIA darin verwickelt. Denn es gibt eine Person mit einem sehr, sehr ähnlichen Namen. Es gibt eine investigative Journalistin, die heißt Christina Borgeson, ohne Umlaut, also quasi gleiche Schreibweise des Nachnamens, aber ohne Umlaut. Mhm. Das ist eine 51-jährige Investigativjournalistin, die unter dem Namen Annie Borgeson als quasi Geheimidentität in Schottland an einer Story arbeitet, und Annies kompletter Name ist Annie Christina Börjesson, also exakt im Prinzip.
Nein.
Exakt. Gut, sie ist 30, also deutlich jünger als diese andere Dame, aber sie ist eben auch in Edinburgh und tatsächlich spielt in der Ermittlung, in der Reportage dieser Investigativjournalistin, gerade auch dieser Flughafen in Glasgow, wo die letzten Aufnahmen entstanden sind, eine entscheidende Rolle.
Das ist ja eine absolut abgefahrene Geschichte.
Ja, diese Frau ist nämlich große Kritikerin der amerikanischen Außenpolitik. Speziell prangert sie an, dass im Zuge dieses Krieges gegen den Terror Amerika im Ausland Foltergefängnisse errichtet, wo dann Leute hingebracht werden, um sie zu foltern, um quasi gegen ihre Menschenrechte zu verstoßen, wo sie ohne Anwalt festgehalten werden, ohne dass man sie anhört, wo sie gefoltert werden können. Und Amerika das quasi tut, gezielt im Ausland, Guantanamo Bay zum Beispiel, um die eigenen Menschenrechte zu umgehen. Also was man auf amerikanischem Boden nicht könnte, kann man beispielsweise in einem kasachischen Foltergefängnis oder in Guantanamo Bay. Und diese Journalistin, die ermittelt, und dieser Flughafen in Glasgow stellt sich als wichtiger Knotenpunkt heraus, wo immer wieder illegale Gefangene transportiert werden, wo Flüge aufgetankt werden und so weiter und so weiter.
Das ist doch absolut abgefahren. Das heißt, Annie war eventuell so eine Art Kollateralschaden durch eine Riesenverwechslung sozusagen zustande gekommen. Und im Prinzip geht es um Geheimdienstarbeit und einer investigativen Journalistin, die gerade etwas aufdeckt. Zu einer Zeit, hier sind wir nochmal 2005, wo das Ganze, also 9/11 und so, gar nicht so lange her war.
Richtig.
Also wahrscheinlich die Blütezeit von Guantanamo.
Richtig. Und jetzt wirst du zu Recht sagen, okay, die CIA sollte in der Lage sein, zwischen einer 51-jährigen Investigativjournalistin und einer 30-jährigen schwedischen Auswanderin zu unterscheiden. Aber es gibt tatsächlich schon bekannt gewordene Fehler, die ähnlich gravierend sind. Also die machen nicht oft solche harten Fehler, aber das ist schon vorgekommen. Es ist also nicht von der Hand zu weisen. Und interessant ist Folgendes: Die schwedische Regierung verweigert Presseleuten und auch Privatpersonen Einsicht in die Ermittlungsakten, die der schwedische Polizeiapparat selber angestellt hat. Also du kannst diese schwedischen Ermittlungsakten zu diesem Fall nicht einsehen. Und deren Erklärung ist, dass die Akteneinsicht oder die Aktenerkenntnisse Schweden schaden können, beziehungsweise die Beziehungen zu einem anderen Staat belasten können.
Ich habe das mit der Beziehung noch gehört. Dann, also Rest denke ich mir. Also das ist wirklich abgefahren. Du hast es vorhin gesagt, ja. Es ist schmerzhaft, aber de facto gehen wir beide in den nächsten Jahren irgendwann mal mit ganz, ganz viel Zeit mal so auf die 50 zu. Und ja, wir fühlen uns wie 20. Aber andersherum, wenn man das Bild von Annie ansieht, die da um die 20 war, muss man wirklich sagen, sie sieht überhaupt nicht wie 50 aus. Also so eine optische Verletzung geht eigentlich gar nicht.
Ich weiß gar nicht, wie diese Journalistin aussieht, ob man das verwechseln könnte. Es muss ja auch nicht unbedingt die CIA gewesen sein, die da Mist gebaut hat und sie verwechselt hat. Damals, gerade in dieser Zeit, in dieser Hochzeit des Krieges gegen den Terror, wie die Bush-Regierung das genannt hat, da waren ja auch beispielsweise private Militärdienstleister immer wieder involviert, auch gerade in diese illegalen Sachen.
Ja.
Also es gab zum Beispiel bei Missionen im Irak, da gab es einen Privatdienstleister Blackwater, der immer sehr, sehr stark in der Kritik stand für sein Vorgehen, sehr, sehr rücksichtslos auch den eigenen Leuten gegenüber. Und ich halte das für durchaus möglich, dass vielleicht nicht die CIA irgendwas zu verbergen hatte und da irgendeine Aktion gestartet hat, sondern einer von diesen privaten Organisationen, privaten Söldnertruppen quasi, ist ja nichts anderes, ne? Dass die mitbekommen haben, ey, irgendwer ermittelt da investigativ und dann läuft da halt eine Schwedin rum mit dem gleichen Namen und ist dann halt leider ein Kollateralschaden, weil ja auch, wie gesagt, einiges darauf hindeutet, dass sie misshandelt wurde. Ne? Also was, das würde passen einfach auch zu so einer Vorgehensweise. Und dass dann der schwedische Staat sagt, wir öffnen die Ermittlungsakten nicht, weil das die Sicherheit des Landes tangiert, ist halt, also das zeigt ja schon, dass das kein Suizid war und auch kein normaler Mord. Ne?
Ja.
Und das Allerschärfste ist, Annies Familie wendet sich an die schottische Polizei und möchte die Fotos von der Obduktion sehen. Also man will sich ein Bild darüber machen, was da passiert ist. Und die schottische Polizei verweigert die Rausgabe der Fotos an die Familie mit der Begründung, dass die Rausgabe der Fotos gegen die Interessen der Familie verstoßen würde.
Aus was für Gründen genau?
Ja, keine Ahnung.
Datenschutzgründen oder was? Also was ist denn das?
Also die fordern das an
oder?
Und man sagt denen, nee, können wir euch nicht geben, weil das gegen eure Interessen verstößt.
Einwilligung, also fehlende Einwilligung der Bildrechte oder was soll denn der Kerl? Also bitte schon, das ist ja absoluter Nonsens.
Also dieser Fall ist, habe ich glaube ich nicht zu viel versprochen, das ist ein Ohrwurmfall. Ne? Also da gibt es wirklich so viele Ebenen, die man bedenken muss. Dieses absolut plumpe und vorschnelle Vorgehen der Polizei, ja, das wird wohl Suizid gewesen sein. Dann dieser krasse U-Turn mit dem Rugby-Spieler, dann vielleicht doch die CIA, diese Journalistin, die Investigativ-Sachen. Also hier ist irgendwie vieles geboten.
Sag mal bitte nochmal, woher kam das jetzt mit der CIA-Geschichte? Wer hat das ins Spiel gebracht?
Naja, zum einen, wie gesagt, dadurch, dass diese Investigativ-Journalistin einfach aktiv war, die den im Endeffekt gleichen Namen hat. Und dann eben aufgrund der Tatsache, dass Annie der Meinung war, ihr Telefon wird abgehört, aber eben auch dadurch, dass die schwedische Regierung Akteneinsicht verweigert, mit dem gezielten Hinweis darauf, dass die Akteneinsicht die Beziehungen zu einem anderen Staat und einer dazugehörigen Organisation belasten würde. Das ist der genaue Wortlaut.
Ja, damit war gewiss nicht Schottland gemeint. Okay. Ja, ist abgefahren, ne? Also ich kann mir durchaus vorstellen, das, was du eben im Nebensatz auch gesagt hast, dass sich Annie möglicherweise im Zuge einer oder im Rahmen einer übergeordneten Depression vielleicht manche Sachen auch eingebildet haben könnte. Denn, ja genau, wie du schon sagtest, gab es nicht so richtig viele Beweise für diesen Rugby-Spieler und seinen Kompagnon. Von daher wäre das durchaus eine Möglichkeit. Und am Ende bleibt es natürlich auch eine gute Geschichte zu behaupten oder zu sagen, möglicherweise, ich habe einen Rugby-Spieler gesehen. Also warum ausgerechnet ein Rugby-Spieler, muss man sich ja schon ehrlicherweise auch fragen, wenn sie ja auch Rugby-Fan gewesen ist.
Exakt.
Also von daher ist das jetzt nicht total unmöglich, auch wenn das natürlich eine sehr, ja wie soll man sagen, eine sehr sensible Geschichte ist. Wenn es dann um eine mögliche Vergewaltigung ginge, dann ist es nichts, womit zu spaßen ist. Ne? Also ich will das jetzt hier irgendwie nicht entwerten, so als Aussage ihrerseits. Aber es sind schon sehr extreme Aussagen, die jetzt hier fallen und von daher weiß man nicht so richtig, wo man jetzt hier am Ende steht. Auch die Geschichte mit der CIA ist ja auch ein maximales Extrem. Also es wirkt alles so, ja, übertrieben tatsächlich.
Gehen wir mal weg von einer möglichen Vergewaltigung. Bleiben wir mal dabei, dass Annie vielleicht von der CIA, vielleicht von irgendeinem privaten Dienstleister aus dem Weg geschafft wurde, weil man befürchtet hat, dass da irgendwas aufgedeckt werden könnte. Dann könnte dieses Rugby-Martin-Leslie-Double ja schon der erste Versuch gewesen sein, sie in eine Falle zu locken.
Ja, klar, das passt total gut. Man weiß ja nicht, was die für Wege gehen, ja, und vielleicht sind es auch unorthodoxe Wege und sie haben dann irgendwie geschaut und weiß ich nicht, bei Social Media gab es ja damals auch schon so ein bisschen zumindest halt gestöbert, um zu schauen, was so ihre Interessen sein könnten und dann sind sie vielleicht diesen Weg gegangen, auch wenn das ein sehr aufwendiger Weg gewesen wäre.
Naja, man hätte sie einfach nur ein bisschen beobachten müssen. Sie war regelmäßig Gast in so einem Rugby-Club und hat Spiele geguckt und sich dann da auch unter das Volk gemischt. Also ihre Leidenschaft für diesen Sport hätte man relativ schnell ermitteln können. Und dann hätte man sich denken können, okay, die liebt diesen Sport. Vielleicht ist dieser Typ Rugby-Spieler auch so ein Männertyp, der ihr gefällt. Vielleicht könnte man dann so an sie rankommen und ja, vielleicht in so einer Intimsituation dann ein Verbrechen simulieren, weißt du, also irgendwas, was nicht nach einem gezielten Mord aussieht, aber sie halt aus dem Weg schaffen. Das hat nicht funktioniert, weil sie diesen Champagner einfach partout nicht trinken wollte. Also Plan B, inszenierter Suizid am Strand.
Ja, aber gibt es für so einen Geheimdienst nicht einfachere Wege? Hätten sie sie nicht einfach irgendwie anders beiseite schaffen können? Also das frage ich mich, ist schon mit so einem großen Schauspiel verbunden und so. Und sie war jetzt auch nicht so die wichtige Persönlichkeit. Naja gut, aber andererseits, das stimmt schon. gab es offensichtlich diese Verwechslung. Und das ist ja eigentlich schon wieder ein Paradoxon, ja. Also im Prinzip hat sie, sollte das jetzt hier alles so stimmen und die CIA sie einfach verwechselt haben mit der wirklichen Journalistin, aber dann sie so weit recherchiert haben, dass sie dachten, sie sei Rugby-Fan, dann ist das doch irgendwie ein Widerspruch, weil das ja eigentlich bedeuten würde, dass sie offensichtlich irgendwas vertauscht haben, weißt du? Also
Genau, die haben irgendwas vertauscht. Die haben einfach die Person ausgemacht als Ziel, haben die dann eine Zeit lang observiert, um ihre Gewohnheiten rauszufinden. So kam dann diese Rugby-Sache zustande. Ja. Aber der Fehler war halt von vornherein, dass die Person falsch zugeordnet wurde.
Also wie bei einer Matheaufgabe, falsch losgerechnet und dann sozusagen danach stringent verfolgt, aber
genau.
Der Ursprung war quasi schon falsch.
Und wie gesagt, es muss nicht die CIA gewesen sein. Es waren zu der Zeit so viele private Dienstleister und das ist ja auch ein Riesenmarkt. Ne? Die haben sich dumm und dusselig verdient. Gerade, wie gesagt, sowas wie Blackwater.
Ja.
Und denen ist natürlich auch daran gelegen, dass die Öffentlichkeit diese ganzen Strukturen nicht so durchschaut, weil die wollen ja ihre Gelder fließen lassen. Ne? Und wenn dann der amerikanische Senat irgendwie aufmerksam wird auf solche illegalen Praktiken, dann könnte es sein, dass das zu Hause angeprangert wird. Das geht durch die Presse, das hört auf und das Geld stoppt halt auch. Ne?
Ja, ja, klar.
Und wie gesagt, da ging es um wirklich unfassbar viel Geld. So diese ganze Krieg gegen eine Terrorgeschichte. Und also ich halte das für durchaus möglich, dass sie da einfach ein Kollateralschaden war. An sich wäre mir das tatsächlich zu groß als Verschwörungstheorie, aber aufgrund dieser wirklich total seltsamen Haltung der schwedischen Regierung und auch der schottischen Polizei erscheint es dann doch auf einmal wieder realistisch.
Ja, ja, das ist durchaus möglich. Ich will mal gerade schauen, ob ich das auf die Schnelle finde, wann Guantanamo Bay aufgedeckt wurde. Gucken, ob ich das jetzt hier gerade... 2002 wurde es errichtet.
Das war, glaube ich, relativ schnell schon im öffentlichen Bewusstsein.
Ja.
Also ich kann mich da auch dran erinnern, dass das irgendwie recht schnell klar war. Also nicht der Umfang, aber der Guantanamo Bay ist ja quasi auch nur so ein Aushängeschild. Also es gab damals ja dann auch noch Leute, die interviewt wurden, so Militärfachleute, Geheimdienstfachleute, die gesagt haben, Guantanamo Bay ist quasi das, was die Welt sehen darf. Es gibt in irgendwie, weiß ich nicht, in irgendwelchen osteuropäischen Ländern, in irgendwelchen anderen alliierten Ländern, da gibt es irgendwelche illegalen Einrichtungen, die halt, dagegen ist Guantanamo Bay halt ein Kinderhort, weißt du?
Ja, ja, ja.
Also.
Ja, genau. Also das will man eigentlich alles gar nicht so richtig wissen.
Genau.
Ganz, ganz, ganz schrecklich. Es würde zeitlich auf jeden Fall doch da ganz gut zusammenpassen, das muss man sagen.
Ja. Und wie gesagt, dann kam irgendwann auch so Aufdeckungen wie halt aus diesem irakischen Gefängnis, Abu Ghraib, wo man dann gesehen hat, okay, was geht halt wirklich hinter verschlossenen Türen ab? Also wo die Welt nicht so drauf guckt wie Guantanamo, ne?
Ja.
Wo Leute irgendwie, weiß ich nicht, jeden Tag irgendwelche inszenierten, vorgetäuschten Exekutionen über sich ergehen lassen mussten und nicht wissen, sterben sie jetzt wirklich oder nicht, wo Wärter auf Gefangene uriniert haben, wo Leute Autobatterien an die Hoden angeschlossen bekommen haben und dann gleichzeitig irgendwie, da gibt es dieses bekannte Bild von so einem Typ, der an einem Galgen steht und irgendwie Autobatterie am Hoden, wenn der dann zu sehr zuckt, dann irgendwie sich quasi selbst erhängt und so. Und so Sachen laufen einfach. Also wenn du Menschen auf andere Menschen loslässt mit diesem Hintergedanken so, wir sind die Guten, das sind die Bösen und wir können machen, was wir wollen, dann passieren da, glaube ich, die abgefahrensten Dinge. Ne?
Ja.
Und dann haben wir halt hier noch eine Maschinerie, die unheimlich viel Geld bringt. Geld und viel Gewaltbereitschaft. Das ist natürlich ein scheiß Cocktail. Wenn man dann da denkt, jemand deckt das auf, ne, dann schafft man die Person halt auch aus dem Weg zur Not.
Ja, es ist auf jeden Fall, irgendwie kann man da eine gewisse Verbindung sich ganz gut vorstellen, muss ich sagen. Ja. Ganz, ganz düsteres, schreckliches Thema, muss ich sagen. Also hätte man jetzt so nicht mitgerechnet, wie du eben angefangen hast, über Schottland zu erzählen.
Das ist ein krasser Turn, ne? Weil man einfach denkt, okay, das ist vielleicht ein Suizid, war es vielleicht ein Unfall, kommt doch noch irgendwas raus, aber so diese Geheimdienstwendung, die hat mich bei der Recherche auf jeden Fall auch geflasht, als ich das erste Mal von dem Fall gehört habe.
Ja, und weist so dieser Fall, zumindest mit diesem Ausgangsszenario, so wie du es jetzt hier geschildert hast, auf eine Urangst quasi hin, die sich so nach 9/11 gebildet hat, nämlich das Phänomen der Verwechslung, ja, dass sozusagen es mehr oder minder jeden treffen kann, wenn du irgendwie ein scheiß Timing hast oder halt irgendwelche Leute ihre Arbeit nicht richtig machen oder was ich nicht was, ja. Und das, finde ich, kommt ja hier zu Trage. Ne? Also sollte dies so wirklich der Fall gewesen sein, dann ist es eigentlich, also wie dramatisch ist das denn bitte schon, dass dann so eine junge Frau einfach so zu Tode kommt, weil es da diese Verwechslung gab. Mal unabhängig von der Frage, ob das auch nur ansatzweise gerechtfertigt sein kann, wenn eine Investigativjournalistin umgebracht oder beiseite geschafft wird, nur weil sie halt dementsprechende Nachforschungen betreibt. Oder auch unabhängig von der Frage, ob es grundsätzlich auch dramatisch ist, dass hier Annie ihr Leben verloren hat.
Ja, also es wäre natürlich so oder so nicht gerechtfertigt gewesen. Ne? Also die Welt hat, denke ich mal, auch ein Anrecht darauf zu erfahren, was passiert, gerade was auch so eine selbsternannte Weltpolizei wie die USA dann unter dem Deckmantel vom Kampf gegen den Terror mit irgendwelchen Verdächtigen macht. Und da wurden ja wirklich auch Leute aufgrund von sehr, sehr leichten Verdächtigungen oder wenig belegten Szenarien dann einfach schon wirklich lange weggesperrt und gefoltert. Da gibt es ja auch diverse Verfilmungen drüber, ne, oder auch Berichte. Bekanntestes Beispiel dieser Deutsch-Türke Mehmet oder Murat Kurnaz.
Ja, aus Bremen, ne?
Also die dann da teilweise jahrelang gesessen haben, bevor ihnen überhaupt mal irgendwie dann die einfachsten Menschenrechte zugestanden wurden, eben in Form eines Anwaltes oder so, ne? Ja, da ist sehr, sehr viel schiefgelaufen. Und wie du schon sagst, da sind sicherlich auch sehr viele Leute in diese Maschinerie geraten, die verwechselt wurden, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren, die halt einfach Pech hatten.
Ja, ja. Also auch ein sehr krasser Film, der in die Richtung geht, ist Der Mauretanier.
Habe ich noch nicht gesehen, aber
geht ja auf jeden Fall auch übelst unter die Haut, ja, ja.
Ja, das war Annie Börjesson. Ich würde vorschlagen, dass wir uns eine abschließende Diskussion über sonstige Themen sparen, was ihr da draußen nicht so mitbekommt. Wir haben die ganze Aufnahme über mit diversen technischen Problemen zu kämpfen und ich hoffe, dass ich diese Aufnahme oder den Fall an sich halbwegs rüberbekomme. Deswegen sparen wir uns heute die Abschweifungen zum Schluss und bringen das jetzt hier zu einem vernünftigen Ende und ich hoffe, ich bringe das zu einer hörbaren Folge zusammen. Aber lasst uns dann bitte eure Meinung dazu wissen. Also kennt ihr den Fall? Ist der unter eurem Radar geflogen? Und was denkt ihr? Haltet ihr diese große Verschwörung für realistisch oder denkt ihr, dass da was ganz, ganz anderes passiert ist? Oder war es vielleicht doch irgendwie, keine Ahnung, irgendein Mann, den sie kennengelernt hat, irgendein Überfall, doch Selbstmord, ein Unfall? Was sind eure Gedanken dazu? Lasst uns das gerne wissen.
Ja, Leute, schreibt uns bitte. Also wie gesagt, sehr schade, dass wir diese technischen Probleme hatten, von denen ihr nichts mitbekommen habt oder hoffentlich auch nichts mitbekommen werdet. Fabian, du hast es trotzdem mit Bravour gemeistert. Vielen lieben Dank. Es ist schade um diesen Fall und um deine tolle Erzählung bis dahin, aber ich bin trotzdem gut mitgekommen und habe gut mitgefiebert. Und so, ich sag mal, ja, das Grundproblem ist auf jeden Fall klar geworden. Na, ich bin gespannt, was ihr da draußen schreibt. Aber es ist sehr unbefriedigend. Das kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal so oder so sagen. Ich finde es irgendwie relativ dramatisch, dass man hier gar keine Ahnung hat, was der Wahrheit entspricht.
Also ich persönlich bin tatsächlich bei der Verschwörungstheorie. Also muss ich sagen, ne, wäre mir, wie gesagt, an sich zu groß. Aber da sind so viele Sachen, die das für mich dann doch logisch machen. Vor allem eben diese schwedische Aktensperre. Ich halte das wirklich für die logischste Erklärung in diesem Fall.
Tja, es kann auch einfach der Unbekannte gewesen sein.
Aber dann müsste man die Akten nicht verschließen. Und dann müsste man nicht sagen, die Auskünfte belasten die schwedische Sicherheit und die Beziehung zu einem anderen Staat, das ist zu groß.
Vielleicht war es der reiche Bekannte, Unbekannte, dessen Identität man nicht preisgeben möchte.
Prinz Charles, jetzt King Charles. Naja, oder irgendwie sonst jemand aus der Königsfamilie. Nee, das wäre natürlich klar, aber das wäre jetzt zu crazy. Ja, wie gesagt, lasst uns mal hören, was ihr denkt. Ich bin gespannt auf die Kommentare und auf die Theorien.
Ja, ich bin auch gespannt. Obwohl ich mir recht sicher bin, dass niemand meinen kurzen Versuch der Orca-Theorie mit mir teilen wird. Wobei ich jetzt in der Zwischenzeit recherchiert habe, dass es durchaus auch Orca in der Nähe von Schottland gibt. Vielleicht nicht genau an dieser Küste, das weiß ich jetzt nicht, aber durchaus sind dort auch Orca beheimatet in der Nähe.
Safe gibt es die auch da in der Nähe, ne? Aber wie gesagt, das hätte einfach ein anderes Spurenbild hinterlassen.
Ja.
Vielleicht war es auch jemand aus der 21 Pump Street, das weiß man nicht.
Ich wollte gerade sagen, Johnny, dann machen wir mal Ende für heute, oder?
Naja, vielen Dank fürs Zuhören. Teilt eure Theorien mit uns, folgt uns fleißig bei Instagram und habt allgemein eine wunderschöne Woche. Danke, dass ihr da seid. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.